Domradio weltweit.
Ägypten ist für viele Menschen ein Reiseland. Die Pyramiden gibt es da, die kann man sich angucken. Man kann am Strand braten oder auch im Roten Meer tauchen. Aber Monsignore Joachim Schrödel, der arbeitet da, wo andere Urlaub machen. Seit über 20 Jahren ist er Seelsorger der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Und über diese spannende Zeit wird er uns heute hier in Domradio weltweit berichten. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und zu Gast haben wir heute einen Weltenbummler, auch wenn er eigentlich diesen Begriff nicht mag, denn Bummeln hat mit seinem Job so gar nichts zu tun. Seit über 20 Jahren ist Monsignore Joachim Schrödel Seelsorger in Kairo, ist er zuständig für die deutschsprachige Gemeinde. Er ist aber nicht nur da für die Katholiken zuständig, sondern auch in den Touristenhochburgen am Roten Meer zum Beispiel und auch für die ganzen Länder in der Region, vom Libanon bis nach Eritrea. Und sein Pfarrhaus liegt direkt um die Ecke vom Tahrirplatz. Den kennt ja seit 2011 auch jeder. Also alles in allem eine spannende Zeit, die er da erlebt hat und die er erlebt und über die wir heute hier sprechen möchten in Domradio weltweit. Monsignore Schrödel, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Erzählen Sie uns von Ihrer Markusgemeinde, das ist sozusagen Ihre Homebase in Kairo. Wie sieht es da aus, mitten in Kairo? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Markusgemeinde in Kairo ist erst einmal gar keine kirchenrechtlich errichtete Gemeinde, sondern das sind halt all die Katholiken, die bei uns in Ägypten wohnen, deutschsprachige Katholiken. Und wenn Sie so wollen, ist ganz Kairo die Markusgemeinde, denn die Menschen wohnen überall. Und das bedeutet also, wir haben um 2000 Katholiken. Das klingt erstmal jetzt nicht sehr viel im Vergleich zu Pfarreien hier in Deutschland, aber es ist eine Zahl, die groß ist, denn sie sind halt überall. Und ich fahre 100 Kilometer pro Tag durch Kairo, um die Leute zu besuchen.
Da sind wir schon direkt beim Thema. Was macht denn eigentlich ein Auslandsseelsorger? Sind das ganz viele verschiedene unterschiedliche Aufgaben oder gibt es eine große zentrale Aufgabe, für die Sie zuständig sind?
Erst einmal ist die Seelsorge ganz ähnlich zu vergleichen mit der Seelsorgesituation in Deutschland. Jedenfalls, wenn ein Priester seine Aufgabe ganz ernst nimmt und Verkünder des Wortes Gottes sein möchte. Wir haben Taufen, wir haben Erstkommunion, wir haben Firmung, all das, was eigentlich auch so dazugehört. Wir haben vielleicht einen Schwerpunkt, das ist unsere Arbeit für die Seniorinnen. Sie müssen sich vorstellen, dass wir ungefähr 100, 110 Damen haben, die mit Ägyptern verheiratet waren. Meistens waren, weil die Männer ein bisschen früher sterben als die Frauen. Und das ist so ein lebendiges Geschichtsbuch, was man dann immer wieder aufschlägt, wenn man mit diesen Menschen, mit den Damen spricht. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne dort und mit ihnen zusammen, mit den Frauen. Und die sagen immer, ja, Gott sei Dank, wir wissen wenigstens, dass wir katholisch beerdigt werden.
Machen Sie denn da mit den Damen?
Wir haben zum Beispiel einmal im Monat einen Ausflug mit einer Felucke. Das ist so ein Boot auf dem Nil. Da sind mitunter 30 oder 40 Frauen und die feiern dann immer die Geburtstage derjenigen des Monats. Wir haben Gottesdienste, wir haben sehr viele, oder ich jedenfalls, sehr viele auch Einzelgespräche. Denn je älter die Frauen werden, desto größer stellt sich eben die Frage, ja, wie geht das alles weiter mit mir? Und das sind schon Fragen, die essentiell dann werden.
Die Menschen nennen sie Abuna, die Ägypter. Was heißt das?
Ja, auch die Deutschen sagen Abuna zu mir. Abuna heißt eigentlich der Vater. Also auf Englisch würde man sagen Father. Das ist die normale Ansprache eines katholischen Priesters weltweit im englischsprachigen Raum. Und Abuna ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Das ist sehr, sehr väterlich. Als ich Monsignore geworden bin vor 8 Jahren oder so, da haben die gesagt, oh je, müssen wir jetzt sagen Monsignore oder Sayyidna, das heißt dann mein Herr. Das ist nicht so schön, das ist so distanziert. Abuna, das ist halt unser Vater, der gehört zu uns.
Sprechen Sie eigentlich Arabisch in der langen Zeit, die Sie jetzt da sind?
Alhamdulillah, also nach dieser langen Zeit wäre das eine Schande eigentlich, wenn man nur noch...
Es ist ja eine sehr schwere Sprache, also es ist durchaus eine Lebensaufgabe, das zu lernen.
Ja, das ist gut. Lebensaufgabe ist wahr. Also ich würde auch nie sagen, ich kann das jetzt, also wie man Englisch oder Französisch kann irgendwann mal.
Ich war erstaunt zu lesen in Ihrem Buch, Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Erfahrungen als Priester im Nahen Osten, das heißt mit Segenskreuz und Handy. Und ich war überrascht zu lesen, dass Sie immer in Soutane unterwegs sind. Heute auch, Sie sind bei uns im Studio, Soutane, schwarz gekleidet und oben mit dem weißen Kragen. In einem muslimisch geprägten Land, nehmen die Menschen da Anstoß dran? Wird man da komisch angeschaut? Gibt es da verwunderte Rückmeldungen. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, ich habe irgendwann mal zusammen mit einem Mitbruder, der hier in Deutschland in der Diözese Mainz lebt, mich entschlossen zu sagen, also ich verschenke jetzt all meine Anzüge, die ich habe und trage Soutane fertig. Also es ist meistens so, es sei denn, ja, ich bin im Garten und arbeite in Jeans an, das ist klar. Aber wenn ich rausgehe eben in dieser Weise, es ist ganz einfach, das ist die Kleidung eines Priesters. In Ägypten ist jeder Priester auch an der Kleidung zu erkennen und auch vor allen Dingen jeder Scheich. Ein Scheich, ein muslimischer Diener der Religion, ist natürlich sozusagen ein Kollege von mir. Und es ist immer ganz nett, wenn man sich so begegnet. Man kennt sich oder man sieht sich halt an der Kleidung. Man begrüßt sich sehr freundlich. Und was ich auch immer spüre, die meisten Ägypter, also auch die Muslime, erkennen einen als Priester dann logischerweise und sagen, oh, das ist ein Mann Gottes. Wenn ich hier über die Domplatte in Köln laufe, in der Soutane, gucken sie mir nach und sagen, was ist das für ein komischer Typ?
Da gibt's, das läuft meistens noch unter Karneval hier.
Karneval, genau, selbstverständlich, so Don Camillo-mäßig. Also das ist in Ägypten nicht der Fall, im Gegenteil.
Das heißt, es wäre eher umgekehrt, fänden die Ägypter komisch, wenn sie in Jeans oder im Anzug unterwegs wären.
Ja, da gibt es eine schöne Geschichte. Ich war mal in der Schule, das war also noch vor meiner Soutanenzeit, aber dann schon im römischen Collar, also im Priesterkragen. Und eine Ordensschwester von den Voromerinnen brachte ein kleines Mädchen an und sagte, guck mal, das ist der Abuna, unser Abuna, sag mal grüß Gott. Ne? Und das Mädchen guckt mich oben, von oben bis unten an und sagt, Damisch Abuna, das ist kein Abuna. Der trägt doch einen Anzug, das ist kein Abuna. Der hat ja Hosen an. Also, war schon ganz witzig. Nein, das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Vor allen Dingen hat es den Vorteil, man braucht sich nie zu überlegen, was ziehst du denn heute an. Das ist immer das Gleiche.
Das ist ein Problem weniger. Und ich las, das ist ja auch eine sehr nette Anekdote aus Ihrem Buch, in einem Fall hat die Soutane Ihnen mal das Leben gerettet oder beziehungsweise die Brieftasche wohl vielmehr.
Ja, ich bin ja nur nicht klein gewachsen und dann mit schwarzer Soutane und wurde eben gestoppt von Jugendlichen.
Wir waren im Auto unterwegs.
Ich war mit dem Auto unterwegs. Und tatsächlich standen dann drei Jungs, junge Männer, einer mit einer Kalaschnikow und die wollten mich ausrauben. Dann steigt da so ein 1,90 Meter Mann da raus, die Ägypter sind ja eher kleine. Und ich habe allen Mut zusammengefasst und habe eben gesagt, was fällt euch ein, einen Priester zu überfallen, ne? Auf Arabisch. Und dann haben sie ein bisschen rumgedruckst und die waren dann ganz lieb und okay, sorry. Dann dürfte ich weiterfahren.
Ein Priester überfallen, das war den Jungs dann wahrscheinlich doch zu heiß, auch wenn sie Muslime waren. Ja, was lernen wir daraus? Soutanen können vielleicht auch das Leben retten. Monsignore Schrödel war das. Und wie es dazu kam, dass er vor über 20 Jahren nach Ägypten ging und dort Seelsorger der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo wurde und wie vor allen Dingen so die erste Zeit für ihn war, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Monsignor Joachim Schrödel ist heute hier bei uns zu Gast in Domradio weltweit. Er ist der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Ja, und wenn man einmal in der Region ist, dann kann man ja auch direkt Syrien, Libanon, Jordanien und Eritrea mitmachen. Haben sich wohl die Macher damals gedacht, als dieser Platz erfunden wurde sozusagen oder installiert wurde. Also alles in allem ein riesiges Gebiet, für das Sie zuständig sind, Monsignore Schrödel. Sie haben im Sommer 1995 angefangen, das ist jetzt über 20 Jahre her. Warum musste es unbedingt Kairo sein?
Das hat eine interessante Geschichte. Ich war, bevor ich nach Kairo bin, Religionslehrer an einem katholischen Gymnasium in der Diözese Mainz und habe eines Tages mal über den Nahen Osten eine Fortbildung gemacht, weil ich dort studiert hatte. Ich bin Jerusalemer Student, also auf der Domitio-Abtei in Jerusalem war ich. Und irgendwann in einer Pause sagte der Leiter dieser Lehrergruppe, ach, Herr Pfarrer Schrödel, Ihnen merkt man so an, dass Sie den Nahen Osten lieben. Gehen Sie doch da mal hin, ich habe einen Kollegen in Kairo im Nahen Osten, die suchen verzweifelt nach einem Priester und die finden keinen. Dann war ich bei meinem Bischof Lehmann. Und Kardinal Lehmann hat dann entschieden, okay, dann geh mal. Und zwar war das auch mit so ein bisschen Blick auf meine Vergangenheit, da ich ja im Nahen Osten schon daheim war in gewisser Weise.
Kairo ist ja eine unglaublich große Stadt. Ich glaube, 20 Millionen Einwohner, ja. Viel Smog. Da zu leben ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, oder?
Ja, das ist schon so. Damit muss man umgehen können. Ich habe dann auch das Rauchen dort aufgegeben, weil ich habe eh schon genug Smog.
Da braucht man nicht mehr rauchen,
genau. Jetzt wohne ich seit etwa 10 Jahren am Rande der Wüste. Und das ist natürlich schon eine Entlastung auch. Ich bin etwa 20 Kilometer außerhalb vom Zentrum. Ich muss halt viel fahren, okay, aber es ist dann schon immer ganz schön, wenn man nachts keine Autos hört und relativ gute frische Luft atmet.
Sie kamen am 14. August 1995 da an. Können Sie sich an den Tag noch erinnern? Wie war das?
Ja, ziemlich genau, weil es ist so ziemlich die heißesten Tage des Jahres. Und ich kam dann da in diese kleine Wohnung.
Heiß, wir sprechen hier, glaube ich, von 40 Grad
ja,
oder mehr, ne?
Ja,
irgendwie so um den Dreh.
Ja, genau. Ja, und es lief alles so in Strömen von meinem Körper runter. Und ich saß da und dachte wirklich nochmal, mein Gott, was tust du jetzt hier an? Ich hätte ganz gerne gewusst, wie viel Graz ist. Na, wie ist das jetzt hier? Was? Und da fiel mir ein, meine Mutter hatte mir ein Fieberthermometer mitgegeben. Dann habe ich den Fieberthermometer rausgenommen und es war weit über 37 Grad. Und das war nachts, spät in der Nacht. Aber dann auch das Faszinierende am Morgen drauf, ich konnte nicht schlafen, dass überall plötzlich der Muezzin rief zum Gebet. Und das war schon eine religiös gesättigte Atmosphäre. Da dachte ich, na, lässt dich mal drauf ein.
Es gab dann, las ich auch in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben mit Segenskreuz und Handy, es gab dann in den ersten Tagen und Wochen Anrufe oder man hat Sie vor Anrufen gewarnt, dass man Sie auf die Probe stellen würde. Mhm. Was ist das denn für eine Geschichte?
Ja, der Staat hat natürlich schon die Befürchtung, dass wenn ein Ausländer kommt, vor allen Dingen ein ausländischer Priester, dass er versucht zu missionieren.
Und das war damals die Zeit unter Mubarak?
Es war noch unter Mubarak.
Und es war natürlich verboten zu missionieren?
Ist auch heute noch verboten.
Ist es heute noch?
Ja, das ist quasi grundgesetzlich völlig verboten. Es geht gar nicht. Nach Scharia-Recht steht auch auf die Taufe die Todesstrafe. Also Abfall vom Glauben, vom muslimischen Glauben, bedeutet vogelfrei zu sein. Und dann kam es zu Anrufen. Der evangelische Kollege hat mich darauf hingewiesen. Pass auf, das wird wahrscheinlich kommen. Ägypter in gebrochenem Deutsch fragte dann, ja, ich habe da Interesse am Christentum und kann ich nicht mal mit Ihnen reden? Und haben Sie vielleicht eine Bibel, die Sie mir schenken können? Und ja, so kam es dann eben. Und dann musste ich eben einfach sagen, ich weiß davon, dass es verboten ist, hier in Ägypten zu missionieren. Jedenfalls nicht in dieser Weise, einem Face-to-Face. Man kann natürlich über seinen Glauben reden und man kann den Glauben bekennen, wie ich es ja auch tue, als Sutanenträger oder Kreuzträger oder so. Das machen wir. Aber es ist nicht eine aktive Missionierung. Und da
das
muss
heißt,
man
was dürfen Sie nicht tun, wenn jetzt zu Ihnen jemand, ein Ägypter, kommt und sagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich möchte mich gerne taufen lassen? Nein. Dürfen Sie nicht?
Darf ich nicht. Da muss ich sagen, es ist verboten hier im Lande und wenn du Christ werden willst, dann, das weiß er ja eigentlich auch, dann musst du ins Ausland gehen. Es gibt auch Konvertiten, also das ist schon natürlich bei etwa 90 Millionen Einwohnern und 80 Millionen Muslimen, da gibt es natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ich bin von Jesus begeistert und ich möchte zu Jesus gehen, gehören. Aber die haben es sehr, sehr, sehr schwer. Sie können sich letztlich nicht frei bewegen und frei in die Kirche gehen. Sie müssen alles verheimlichen. Denn Christsein ist ja eine Herausforderung, eine ganz, ganz schwere.
Für die konvertieren, für Sie als deutschsprachige Gemeinde, Sie werden in Ruhe gelassen oder gibt es da auch Anfeindungen? Stehen Sie unter Beobachtung? Wie ist das?
Ich denke schon, der Geheimdienst ist sehr stark, auch jetzt in der neuen Zeitrechnung unter Al-Sisi. Man wird schon beobachtet. Ausländer werden genauer begutachtet, was treiben die eigentlich. Also natürlich werden die Journalisten sehr deutlich beobachtet, was reden sie über den Staat und die Priester, was reden sie denn von ihrer Religion, was reden sie über den Islam. Und da versuche ich natürlich auch immer freundlich, aber auch bestimmt aufzutreten. Und bisher habe ich da nie Probleme gehabt.
Ist das eigentlich, wenn Sie so auf die deutschsprachige Gemeinde schauen, rückt man da automatisch näher zusammen, weil man irgendwie sich verbunden fühlt? Oder ist es eher eine hohe Fluktuation, weil sicherlich auch viele Expats bei Ihnen in der Gemeinde sind, die kommen, ein ständiges Kommen und Gehen. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, sowohl als auch. Also diejenigen, die Long-Term Residents sind, ich sprach vorhin gerade von den Damen, die sind natürlich so ein Herz und eine Seele, weil wir unsere Tradition gerade im religiösen Bereich dann einfach leben. Adventszeit, Fastenzeit, Karneval feiern, ich als Mainzer. Das sind so schöne Traditionen. Ich weiß noch einmal, bin ich mit dem Auto schon verkleidet von meinem Haus nach Downtown gefahren.
Was hatten Sie denn?
Ich hatte so ein Clownskostüm an, mit einer roten Nase und allem und so rote Haare. Da kam die Polizei und der sieht mich und der kriegt einen halben Herzinfarkt. Was ist denn das, der da hinter dem Steuer sitzt? Weil die kennen ja keinen Karneval, keine Verkleidung. Und dann hat er noch nicht mal nach dem Pass gefragt oder nach der Fahrerlaubnis. Und hat gesagt, schnell weiter.
Monsignore Joachim Schrödel, manchmal auch mit Pappnase in Ägypten unterwegs. Er ist der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Davon erzählt er uns heute hier in Domradio weltweit. Ja, und wie das so ist, zu arbeiten, da, wo andere Urlaub machen, zum Beispiel am Roten Meer. Das erzählt er uns gleich hier bei uns in Weltweit nach den Nachrichten. Sie hören die Sendung Weltweit hier bei uns im Domradio. Ja, arbeiten, da, wo andere Urlaub machen, das hört sich nach einem absoluten Traumjob an. Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab am Roten Meer, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Viele Menschen kennen das auch, weil sie als Touristen schon mal da waren. Und Monsignore Joachim Schrödel ist seit über 20 Jahren Seelsorger und Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo und als solcher aber auch zuständig für den Rest des Landes. Monsignore Schrödel, das stelle ich mir, ich stelle mir Menschen vor, die sich da am Roten Meer, die da am Strand liegen, die sich braten lassen, die vielleicht schnorcheln und tauchen, aber Sie sind da auch unterwegs. Was machen Sie da? Also gibt es da wirklich einen Bedarf an Seelsorge und an geistlicher Ansprache?
Ja, zum einen, es ist wirklich ein Phänomen. Touristen haben, weil sie einfach auch viel Zeit haben, ein vermehrtes Interesse an Religion, an religiösen Vorträgen. Also ich weiß es von dem Kollegen, der mal auf Mallorca Seelsorger war. Und Mallorca ist ja nun Ballermann und so. Aber er sagte mir, die Kirchen waren immer voll. So eine Stunde hat man dann mal, sonntags oder samstags abends mal hinzugehen. Man könnte ja wieder mal in die Kirche gehen. Das ist also das eine. Im touristischen Bereich gibt es aber auch sehr viele Deutschsprachige, die eben dort arbeiten. Die als Hoteliers oder Hotelmanager sogar dort arbeiten, als Food and Beverage Manager, also die sorgen fürs leibliche Wohl. Und die dann auch 3 bis 6 oder 8 Jahre da sind, manche sogar auch noch länger, die sagen natürlich dann erst recht, ja, bitteschön, komm mal runter wieder aus Kairo, diese 500 Kilometer etwa nach Hurghada, feier mal mit uns die Heilige Messe, damit wir wissen, wer wir eigentlich sind. Also das ist dann dringend notwendig. Und so bin ich auch jetzt noch einmal im Monat in Hurghada, einmal im Monat in Alexandria. Und die freuen sich. Das geht natürlich dann auch in großer ökumenischer Offenheit. Ich habe auch immer wieder evangelische Leute, die bei mir sind und sagen, die Hauptsache es ist irgendwas Deutsches und Christliches.
Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn man sich als Deutscher zu erkennen gibt, gehen die Herzen fast aller Ägypter auf. Deutsche sind so beliebt in Ägypten?
Also die Deutschen genießen großes Ansehen, ob ihrer klaren Werte. Pünktlichkeit, Ordnung, Fleiß, Zuverlässigkeit.
Das finden die Ägypter gut?
Das finden die absolut gut, weil sie es ja selbst kaum haben. Man merkt gerade an dieser Hilflosigkeit manchmal, wir schaffen es nicht, pünktlich zu sein, wir schaffen es nicht, Verträge einzuhalten. Und dann sehen sie natürlich auch den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik Deutschland etwa und sagen dann, ja, sowas wollten wir auch ganz gerne mal haben. Aber ich merke es immer wieder so im Gespräch auch mit den ganz armen Leuten. Wir haben da ein Müllprojekt, das ziemlich wichtig ist. Die sagen, ach Gott sei Dank, Abuna, du bringst uns bei, wie das geht, so richtig ordentlich und deutsch zu sein. Schaffen sie es zwar auch nicht, aber so ansatzweise geht das manchmal.
Wie viele Missverständnisse der kulturellen Art gab es am Anfang, als Sie angefangen haben in Ägypten?
Ja, also es gibt ja das schöne Wort Ägypten und auch andere arabische Länder, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Aber ich muss auch sagen, selbst heute noch nach 22 Jahren inzwischen, rege ich mich schrecklich auf, wenn irgendwas nicht funktioniert oder immer nur gesagt wird, Inshallah, so Gott will, komme ich dann morgen.
Und dann kommt der Handwerker doch nicht.
Klar.
Aber gibt es Dinge, die Sie im täglichen Umgang mit den Menschen lernen mussten? Also wir Deutschen sind ja zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, sehr, sehr direkt in dem, was wir sagen, was wir wollen. Und ich glaube, so ist es ja genau umgekehrt, oder?
Ja. Also da habe ich Gott sei Dank nie schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich vielleicht schon auch diese Mentalität in Jerusalem gelernt hatte. In meinem Freisemester da in den 70ern. Wenn man was haben will, dann kann man eben nicht so direkt sein, sondern man muss eine gute Mischung finden. Also man sagt manchmal in der Diplomatie, man muss viel Tee miteinander trinken oder eine Shisha rauchen, um einfach mal ein bisschen sich Zeit zu lassen und den anderen für sich zu gewinnen. Wenn ich jetzt einfach nur Pacta sunt servanda, die Verträge müssen eingehalten werden, wenn ich mit dieser Mentalität komme, dann wird es schwierig. Also ich versuche es immer wieder mal so ein bisschen auf diese diplomatische Art Und auf die lange Sicht hin wirkt es besser.
Also, man muss viel Tee trinken, wenn man was will vom anderen im Orient. Das ist eine von vielen Sachen, die Monsignore Joachim Schrödel gelernt hat in den über 20 Jahren, die er jetzt schon in Kairo lebt und arbeitet. Ja, und wie es dazu kam, dass er Priester geworden ist und das dazu noch in der ehemaligen DDR, darüber sprechen wir gleich hier in Weltweit. Als Christ unter Muslimen leben. Wie das ist, das erzählt uns heute in Weltweit hier Monsignore Joachim Schrödel. Er ist seit über 20 Jahren Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Herr Schrödel, Sie sind 1954 in Mainz geboren und 1983 sind Sie dann zum Priester geweiht worden. Da waren Sie knapp 29 Jahre alt. Wie kam das eigentlich? Also wann kam bei Ihnen das erste Mal der Wunsch auf, dass Sie dachten, ja, ich möchte Priester werden?
Ich bin aufgewachsen in Dresden, in der ehemaligen DDR. Also mein Vater war Architekt und hat dort einen Auftrag übernommen. Und dort habe ich die kleine Gemeinde kennengelernt. Natürlich war das alles doch vor dem Konzil und ich wurde Ministrant. Und ich war der Einzige in meiner Klasse, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, der Ministrant war. Alle anderen mussten sagen, für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit. Und ich habe gesagt, ich bin Ministrant, sowas mache ich nicht.
War das ein gutes Gefühl, der Einzige zu sein? In dem Alter möchte man ja eigentlich nur so sein wie alle anderen, oder?
Ja, aber ich war irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen stolz. Ich bin aber anders. Ich mache einen auf Opposition. Ich bin katholisch, weil ich natürlich diese Gemeinde, in St. Josefs Gemeinde in Dresden-Pieschen, weil ich die geliebt habe und weil sie mir Kraft gegeben hat, eigentlich alles zu überwinden. Und natürlich als Ministrant, da ist man immer so ein bisschen schwärmerisch. Ich will so werden wie der Kaplan und möchte Priester werden. Aber das ist dann, hatte sich verflüchtigt, gerade als wir dann wieder nach Mainz zurück sind, Jugendalter 18, 17, 18, habe ich mit Kirche gar nichts mehr im Hut gehabt, eine Zeit lang. Und dann plötzlich kam es wieder wie so ein Tsunami, einfach auch wieder durch einen Priester, der mich recht rüde angesprochen hat. Du bist auch katholisch, wieso kommst du nicht in die Kirche? Und ja, er hat da also brutal angefangen, aber das hat sehr viel bewirkt. Und dann kam das eigentlich alles wieder. Du willst in der Welt einer sein, der auch ruhig mal ein bisschen Sand ins Getriebe wirft und sagt, hier, passt mal auf, ja, da gibt es einen, der euch in den Händen hat und zwar liebevoll, aber natürlich auch manchmal etwas streng. Der liebe Gott ist ja nicht nur immer so ein liebes Kuschelhäschen, sondern er ist ja schon mehr. Und da habe ich gedacht, das möchte ich den Menschen eigentlich.
Sie sind dann während des Studiums nach Jerusalem gegangen, in die Domitio, haben da studiert. Das machen viele Theologiestudenten, dass sie da ein Semester oder ein Studienjahr verbringen. Da ist so Ihre Liebe zum Orient geweckt worden. Können Sie das in Worte fassen? Was macht diese Faszination aus?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Zum einen, man ist natürlich an den Orten, an denen Jesus gelebt hat, an denen davor die Patriarchen gelebt haben, Hebron, Jerusalem und Segenesareth etwa, diese drei Orte nur mal genannt zu haben. Und da geht so eine Faszination aus. Das, was ich jetzt gerade sehe, das haben die Patriarchen, das haben Jesus, das hat die Mutter Gottes, das haben sie alle gesehen. Das zusammen mit der Frage, aber dann ist der Jesus rausgegangen, beziehungsweise er nicht, aber die Apostel sind aus dem Heiligen Land raus und haben die ganze Welt beglückt mit der Botschaft, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Und von daher ist es auch heute noch so, wenn ich nach Jerusalem komme, was leider nicht mehr so oft der Fall war jetzt in den letzten Jahren, dann it's like feeling home. Es ist so ein bisschen wieder zu Hause zu sein. Obwohl Ägypten natürlich auch meine Heimat ist und vor allen Dingen meine Heimat Rheinhessen in Deutschland.
Sie haben also drei Heimaten. Das ist ja auch ganz praktisch. Aber Ägypten, Ihre zweite, erste, dritte Heimat, wie auch immer, ist ja auch das Land, wo Jesus als Kind mit seinen Eltern auf der Flucht war. Also es ist auch ein biblisches Land. Ja. Inwiefern spüren Sie das? Inwiefern denken Sie manchmal, auch das hier ist irgendwie, hier spüre ich diese Präsenz?
Ja, eben. Und die Pyramiden, die standen schon 3000 Jahre, als die Heilige Familie daran entlang ist. Also die Pyramiden sind Zeugen der Heiligen Familie. Es ist unglaublich. Und ich werbe auch immer damit, dass ich sage, kommt nach Ägypten nicht nur wegen irgendwelcher alten Pharaonen, sondern weil das auch biblisches Land ist. Es gibt viele Pilgerorte bis nach Mittelägypten, die von den Kopten verehrt werden als Stellen, an denen Jesus mit dem Pflegevater Josef und mit seiner Mutter war.
Also nicht nur im Heiligen Land kann man sich auf die Spuren Jesu begeben, auch in Ägypten. Und das ist die zweite Heimat von Monsignore Joachim Schrödel. Ja, und Ägypten ist ein Land, da hat es tiefgreifende politische Veränderungen gegeben. 2011 wurde Mubarak da aus dem Amt gejagt. Jetzt gerade ist er ja freigesprochen worden. Jetzt sind die Militärs an der Macht und freie Meinung und Regierungskritik sind überhaupt nicht mehr möglich. Und wie Monsignore Joachim Schrödel das alles erlebt hat, wie er den arabischen Frühling in Ägypten erlebt hat und warum aus dieser Hoffnung auf Freiheit und Demokratie ja am Ende eigentlich nichts mehr wurde, das erzählt er uns gleich hier bei uns in Domradio weltweit nach dem Wort zur vollen Stunde. Ja, so hat sich das angehört. Im Januar 2011 in Kairo, Gottes Gruß rufen die Menschen da. Hunderttausende sind 2011 auf die Straße gegangen, und zwar Christen und Muslime gleichermaßen, um gegen Präsident Mubarak zu protestieren und für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Das war das erste Mal, dass so viele Menschen sich da versammelten, um für Demokratie einzustehen. Und zwar direkt auf dem Tahrirplatz mitten in Kairo. Und direkt um die Ecke ist die Pfarrwohnung der deutschen Gemeinde bzw. der deutschsprachigen Gemeinde. Ja, und Monsignore Joachim Schrödel ist heute hier bei uns zu Gast in Domradio weltweit. Er ist seit über 20 Jahren Seelsorger in Kairo. Monsignore Schrödel, was haben Sie eigentlich damals davon mitbekommen?
Ja, mit einem Wort, ich habe alles mitbekommen. Vom Anfang bis zum Sturz Mubaraks. Man ist ja quasi täglich über den Tahrir gefahren oder gelaufen, als er dann lange Zeit gesperrt war. Und etwa 400 Meter von diesem Platz entfernt ist die Deutsche Schule der Borromäerinnen. Das ist unser eigentliches Gemeindezentrum, nämlich die Kapelle, in der wir die Heilige Messe feiern. Wir haben das hautnah mitbekommen und natürlich war damals die Situation schon so, dass man voller Optimismus war. Mubarak hatte den Christen und den Muslimen eigentlich eine relativ sichere Zeit gegeben. Die Christen durften ihren Glauben leben, die Muslime, vor allen Dingen die etwas radikaleren Muslime, sprich Muslimbrüder, die waren dann eher weggesperrt. Und nun trotzdem erwacht in den Herzen der Menschen so die Sehnsucht nach Demokratie, nach Mitbestimmung. Wir dachten damals alle, jetzt ist der Durchbruch geschafft und hinaus geht es zur Demokratie. Das hat sich leider nicht so verwirklicht. Im Gegenteil, man muss eingestehen, dass es halt doch eine relativ überschaubare Gruppe, vielleicht 1 Million von jungen Leuten war, hauptsächlich die, bedingt durch die Informationen, der Vernetzung, des Internet, des Facebooks etc., ja, das mal gewagt haben. Es ist heute noch ein Wunder, dass innerhalb von so kurzer Zeit, von 18 Tagen oder so, der Mubarak dann zurückgetreten ist, nach 29 Jahren. Aber leider ist es eben doch keine Revolution, also eine grundstürzende neue Situation, sondern es wurden die paar alte Köpfe abgesetzt und das System an sich ist geblieben. Und das sieht man eben heute noch in verstärkter Form. Die Muslimbrüder sind wieder weggesperrt nach einem Intermezzo von 1 Jahr oder 1,5 Jahren. Und die Situation, ja, erfüllt einen eher mit Angst, wie es zurzeit läuft. Wir sind nicht so sehr glücklich. Die Christen vielleicht eher, weil natürlich die Christen sagen, okay, die Muslimbrüder sind wieder kaserniert oder in den Gefängnissen. Aber die wirtschaftliche Situation, die allgemeine wirtschaftliche Situation des Landes ist dermaßen schwierig, dass wir alle dann leiden, Muslime wie Christen.
2012, Sie haben das gerade schon erwähnt, sind die Muslimbrüder an die Macht gekommen unter Mursi. Wie viel Sorgen hat Ihnen diese Wahl bereitet?
Ja, es standen ja damals, man vergisst das ja alles sehr schnell wieder, 2 Kandidaten in der Schlussrunde gegenüber, nämlich Ahmed Shafiq, eigentlich der Repräsentant des alten Systems, und eben Mohamed Mursi, ein Muslimbruder, vorher noch im Gefängnis und eigentlich ein Nobody, der aber in seiner Art dann doch wohl, die Herzen gewinnen konnte. Der Ausgang der Wahl war ja quasi 50-50. Also man hat mit wenigen Prozenten den Herrn Mursi gewählt. Und ich weiß, dass damals mir Christen auch sagten, was soll ich jetzt machen? Soll ich wirklich wieder den Ahmed Shafiq wählen, der altes System ist? Dann haben wir ja verloren. Dann hätten wir auch die Revolution nicht brauchen. Oder jetzt mal doch den Mursi. Und ich weiß auch von Christen, die Mursi gewählt haben, weil sie damals gesagt haben, naja, so schlimm kann es ja gar nicht kommen. Die Muslimbrüder werden Realpolitiker werden müssen. Die müssen den Staat hier führen. Das wird schon irgendwie klappen. Gut, das Ende vom Lied ging relativ schnell. Nach einem Jahr hat das Volk gesagt, so wollen wir es wiederum nicht. Wir wollen keinen Islamismus. Und deswegen ist es immer wieder falsch, sage ich jetzt gleich mal, wenn man hier in Deutschland behauptet, das war dann ein Militärputsch. Das Militär hat damals eigentlich natürlich eingegriffen, aber es waren Millionen von Menschen auf den Straßen, die gegen Mursi demonstriert haben. Und ich kenne genügend von den normalen ägyptischen Muslimen, die dann auch wirklich gesagt haben, es war einfach zu viel. Das wollten wir nicht mehr. Und das Militär kam uns zur Hilfe. Was jetzt natürlich wieder bedeutet, das Militär hat die Macht. Und es ist nicht abzusehen, wie sich das ändern sollte in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit. Wiewohl ich durchaus meine, um Himmels Willen, das Militär muss die demokratischen Kräfte auch mal ein bisschen hervorkommen lassen wieder. Man muss kritisieren dürfen. Es ist zurzeit unmöglich, von irgendeinem normalen Menschen eine kritische Stimme zu hören über etwa die Regierung.
Weil die Menschen dann eingesperrt werden, ja. Verschwinden. Ja. Oder genau. Sonst wie. Hinzu kommt eine schwere wirtschaftliche Krise. Mhm. Ich glaube, den Ägyptern geht es nicht gut.
Mhm. Ja, sie hängen natürlich jetzt am Tropf der Weltbank. Milliardenkredite von der Weltbank kosten Geld. Nicht nur, dass man es wieder zurückzahlen muss irgendwann, sondern auch jetzt schon ganz aktuell. Es werden also Bedingungen an die Kreditvergabe geknüpft, die einfach fast nicht zu schultern sind von den Ägyptern. Viele Subventionen sind weg und jetzt seit 1. November haben wir das geflotete Pfund, also die Freigabe des Wechselkurses, etwa die Hälfte seines Werts verloren hat. Also hatte man, um ganz konkret eine Zahl zu sagen, hatte man vor dem 1. November für 1 Euro 10 Pfund bekommen, bekommt man jetzt für 1 Euro fast 20 Pfund.
Und das betrifft dann jeden Einzelnen im Alltag, weil man einfach für das Geld, was man verdient, kaum noch was zu essen bekommt.
Ja, genau.
Was ist schiefgegangen? Also wenn man auf diesen Tag des Zorns schaut, auf die ägyptische Revolution, von der Sie gesagt haben, auf dem Tag hier, es war so viel Hoffnung da und Menschen, die Demokratie wollten, aber es hat nicht geklappt, kann man mal so unterm Strich sagen. Woran liegt es?
Also es ist viel zu komplex und da muss man wahrscheinlich auch Politikwissenschaftler sein und kein Theologe, um da eine gute Antwort darauf zu geben, einer, die auch trägt. Aber zwei Beobachtungen mache ich. Das eine, die Revolution wurde von zwei verschiedenen Gruppierungen eigentlich okkupiert. Zunächst einmal, oder gestohlen, wie es auch formuliert wird, zunächst von den Muslimbrüdern, die natürlich einen Gottesstaat vor Augen hatten und eben nicht nur ein bisschen Demokratisierung mit ein bisschen Religiosität, sondern das Ziel war schon deutlich. Und unter Mursi haben wir immer gesagt, die Wolken, die schwarzen Wolken, die werden immer stärker. Wir kriegen so langsam richtig Angst, was da so alles auf uns zurollt an Islamismus. Dann aber, nachdem Mursi weg war, eben durch das Militär die Revolution okkupiert. Und als es hieß, Mubarak wird von allen Vorwürfen und Anschuldigungen freigesprochen, also er ist jetzt ein freier Mann, konnte man lesen in der Zeitung, das ist jetzt wirklich der letzte Todesstoß der Revolution gewesen. Denn Mubarak ist quasi wieder da, völlig exkulpiert, schuldlos und jetzt darf er wieder nach Hause gehen. Er ist zwar ein alter Mann, aber wenn man dann hört von Members of Parliament, die sagen, ja wunderbar, jetzt ist er wieder rehabilitiert, der Mubarak, jetzt können wir auch seinen Namen überall wieder hinschreiben. Und die Metrostation Mubarak nennen wir wieder Mubarak und die Stadt Mubarak City ist dann wieder Mubarak City. Also so völlig verrückte Ideen. Also die Menschen, die damals die Revolution vorangetrieben haben oder diesen Aufstand gegen Ungerechtigkeit, sind zutiefst frustriert. Viele verlassen auch das Land und sagen, es hat mit Ägypten also überhaupt keinen Sinn mehr.
Was von der ägyptischen Revolution übrig blieb. Ja, und warum aus den hoffnungsvollen Protesten und dem Wunsch nach Demokratie in Ägypten nichts wurde. Monsignore Joachim Schrödel hat das alles hautnah miterlebt. Er ist seit vielen Jahren Seelsorger der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Darüber sprechen wir heute hier in Domradio weltweit. Ja, und wie das so funktioniert im Alltag, das Zusammenleben der Christen und der Muslime, das ist gleich unser Thema hier in Weltweit. Domradio weltweit. Zu Gast ist Monsignore Joachim Schrödel, der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Der geht auch in Sutane durch Kairo und das macht keinerlei Probleme, obwohl es ein muslimisch geprägtes Land ist. Im Gegenteil, Die Ägypter sind eher irritiert, wenn ein Diener Gottes nicht auch als solcher zu erkennen ist. Das hat er uns im Laufe der Sendung schon erzählt. Monsignore Schrödel engagiert sich sehr für den christlich-muslimischen Dialog. Er arbeitet zusammen mit der Assar-Universität und er hat das Ökumenische Institut Kairo gegründet. Monsignore Schrödel, erzählen Sie uns mal, wie funktioniert es denn im Alltag, also das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen?
Ja, das lässt sich natürlich jetzt auch nicht pauschalisieren. Um es trotzdem zu machen, also ganz allgemein sind die Muslime in Ägypten sehr tolerante Leute. Sie sagen immer, wir leben seit 1400 Jahren mit den Christen zusammen. Und die Christen sagen eigentlich auch, okay, bis auf einige Ausnahmen, wo es zu Auseinandersetzungen, ja auch zu Ermordungen kommt, sind wir gut miteinander. Auch der Staatspräsident sagt es natürlich, er sagt, wir wollen nicht unterscheiden zwischen Christen und Muslimen, wir sind alle Ägypter. Aber wir wollen nicht oberflächlich sein. Also im Gespräch mit dem Islam sollen wir durchaus nicht uns nur verbeugen und sagen, ihr seid genauso eine Religion wie wir auch, sondern wir müssen auch Kante zeigen. Wir müssen auch als Christen uns positionieren und bekennen und auch die Unterschiede nennen. Es geht nicht, dass wir immer nur sagen, wir haben so viel gemeinsam. Wir müssen auch sagen, was wir nicht gemeinsam haben.
Trotzdem, Ägypten ist religiöser geworden in den letzten Jahrzehnten. Wirkt sich das positiv oder negativ auf dieses Verhältnis aus?
Also ich bin ja eigentlich recht konservativer Theologe und müsste von vornherein sagen, natürlich, wenn was religiöser wird, ist es immer positiver. Ich bin dann doch etwas kritisch mit mir selbst. Wenn Religion überzogen wird und Religion sozusagen als Schutzbehauptung dient für gesellschaftliche Sachverhalte, die nicht eigentlich einer modernen Politik entsprechen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also in der Tat, wir beobachten ja weltweit so eine Religiosisierung oder eine fast schon Fundamentalisierung, wenn man nach Amerika geht, genauso. Vor 20 Jahren hat man, glaube ich, in Ägypten noch nicht sofort gefragt, bist du Christ oder Muslim? Das war relativ egal. Heute fragt man das und man will damit einfach auch einklagen, wie hältst du es mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage vom Faust. Ne? Wie hältst du es damit? Ne? Und wenn halt jemand kommt und sagt, ich bin Atheist, dann wird ein Ägypter gleich, ob er nun Christ ist oder Muslim, sagen, ey, was ist denn das? Der Mensch ist von Natur aus religiös. Schau dir mal die Natur an. Du siehst, dass Gott da ist. Ne? Wer Atheist ist, ist auf der Stufe eines Esels, eines Pferdes, allenfalls eines Hundes oder so, weil er ja keinen Verstand hat.
Ausgerechnet jetzt im Dezember gab es ja einen der schlimmsten Anschläge der Vergangenheit auf Christen in Ägypten. Das war während einer koptischen Messe. Kämpfer des IS, zumindest reklamiert der IS das für sich, die Tat, haben eine Bombe gezündet, zahlreiche Tote. Hat das was verändert?
Also es hatte in den letzten Jahren, auch vor dem Sturz von Mubarak, ja immer wieder Anschläge gegeben. Das ist ja an sich nichts ganz Neues. Es ist immer dramatisch, gerade wenn die Zahl sehr groß ist. Diesmal sind quasi 30 oder 29 Tote zu beklagen gewesen am 11. Dezember. Das wird aber nicht aufhören. Wir müssen ja der Realität ins Auge sehen, dass in Deutschland es auch Attentate gegeben hat, fundamentalistische Attentate mit vielen Verletzten und Toten. Wenn Sie sprechen mit den Muslimen, mit den normalen Muslimen in Ägypten, die bedauern alle miteinander und verurteilen alle miteinander natürlich diese Anschläge, wobei sie dann meistens formulieren, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist ja so ein Satz, der auch hier in Deutschland immer wieder mal zu hören ist. Ich denke da schon anders. Ich glaube, man sollte im Dialog vielleicht stärker als bisher aufweisen, nachweisen, hinweisen auf die durchaus sehr, sehr politisch radikalen Ideen, die eben auch im Koran zu finden sind. Nur wenn Sie mit dem normalen Muslim reden, der kein Koranexperte unter Umständen ist, der kann zwar den Koran lesen, aber so richtig verstehen tut er ihn eben auch nicht. Denn bitteschön, dieses Arabisch ist ein Arabisch, das 1400 Jahre alt ist. Sie können auch das Nibelungenlied nicht einfach so in Ursprache lesen. Das muss man übersetzt kriegen, irgendwie auf heutiges Deutsch. Aber das geht eben nicht. Der Koran ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe gerade in der Köselschen Buchhandlung da ein Buch in der Hand gehalten, die Blüten des Koran, mit ganz schönen Texten drin, die natürlich eine Auswahl darstellen. Klar, es gibt ganz interessante, schöne Texte im Koran, aber es gibt eben auch die Texte, die davon sprechen, dass die Ungläubigen zu töten sind. Und da kann man keinen Koran im Koran machen oder sowas, sondern das ist alles da drinnen. Und es gibt keine Autorität, die sagt, diese Verse sind für nichtig zu erklären oder sowas. Auch da bezieht sich dann der IS drauf. Und wir haben gerade vor wenigen Tagen eine Erklärung des Daesh bekommen, also dieses sogenannten Islamischen Staates, die gesagt haben, die Christen Ägyptens werden jetzt ab jetzt nicht mehr als Christen angesehen, sondern als Kafir, also als Heiden.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich. Und die, ich sag mal wirklich, die Illiterate, die nicht lesen und schreiben können, die lassen sich natürlich von diesen Äußerungen beeinflussen. Was sollen sie anders machen? Sie können es nicht nachkontrollieren. Und wir haben doch eine Analphabetenrate von um die 50% in Ägypten. Immer noch. Also die Hälfte der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben.
Also eigentlich funktioniert der christlich-muslimische Alltag gut in Ägypten, aber es gibt immer mehr Drohungen, immer mehr Übergriffe auf Christen. Die Situation ist schon schwieriger geworden für Christen in Ägypten und darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Domradio weltweit. Zu Gast ist Monsignore Joachim Schrödel, der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Ja, und da, genau in Kairo, hat sich im Dezember 2016, also vor wenigen Monaten, ein Fanatiker in die Luft gesprengt, und zwar in einer koptischen Kirche während des Gottesdienstes. Dabei hat er 29 Menschen getötet und unzählige wurden dabei verletzt. Dahinter steckt der IS, zumindest hat er die Tat für sich reklamiert. Und der IS hat auch auf dem Sinai den koptischen Christen den Krieg erklärt. Rund 10% der etwa 80 Millionen Einwohner Ägyptens sind Christen, in der Mehrheit Kopten. Ja, und die gelten jetzt für den IS als Kuffar, als Ungläubige. Das haben Sie uns soeben schon im Interview erzählt, Monsignore Schrödel. Vor den Nachrichten haben Sie uns davon berichtet. Und was das bedeutet, wenn der IS jemanden für ungläubig hält, das wissen wir ja alle. Was bedeutet das jetzt eigentlich für Ihre Gemeinde, also Sie als Katholiken in Kairo? Gibt es da auch Angst? Haben die Menschen Sorgen?
Nein. Also wir haben das eigentlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder so in Wellen erleben müssen. Gut, wenn Sie durch Kairo fahren, sehen Sie, dass fast alle Botschaften mit einer neuen Mauer umrundet worden sind. Auch die deutsche Botschaft hat inzwischen eine große Betonmauer nochmal errichtet bekommen. Aber im Alltagsgeschehen in Kairo rumzulaufen, ist eigentlich ein ganz normales Geschäft und man muss nicht mit eingezogenem Kopf durch die Gegend laufen und denken, jetzt werde ich gleich attackiert. Ich habe noch nie persönlich sowas erlebt. Ich habe auch keinen bösen Streit erlebt oder was. Ich merke nur, man muss auch nicht überall hingehen. Man kann zum Beispiel jetzt nicht in den Sinai, in den Nordsinai gehen. Oder der ganze Sinai war auch einige Monate abgesperrt. Da konnten sie nicht von Kairo ins Katharinenkloster fahren, direkt, sondern mussten dann über Sharm el-Sheikh, und es war eine ganz, ganz schwierige Situation. Das ist jetzt wieder aufgelöst, aber der Staat tut natürlich alles, um diese Attentate zu verhindern und den Daesh auszumerzen. Das hat dann natürlich auch Nebenwirkungen.
Wie schauen Sie eigentlich auf Deutschland, auf Europa, vielleicht auch auf die USA, wo derzeit mit antimuslimischen Ressentiments immer mehr Stimmung gemacht wird?
Ja, ich finde das sehr traurig, sowohl hier als auch in Holland oder in diesen entsprechenden Ländern, Frankreich jetzt demnächst auch, wo, Sie sagen es richtig, Stimmung gemacht wird gegen alles, was muslimisch ist. Und wir sollten uns klar machen, dass etwa die Türken hier in Deutschland nach dem Krieg und in den 50er, 60er Jahren mitgeholfen haben, dass Deutschland aufgebaut worden ist. Die waren natürlich andere Türken. Für die war die Religion Privatsache und Türkei war ein säkularer Staat. Das hat sich jetzt offensichtlich scharf geändert. Das ist eine ganz schwierige Problematik. Aber nochmal, natürlich, wir müssen dem Islam mit klarem Verstand begegnen, das denke ich schon. Man muss genau hinschauen, man muss auch Fragen stellen dürfen. Und wenn ein Muslim mir sagt, was du jetzt da behauptest, das beleidigt mich, ja, das spielt mir für mich keine Rolle. Ich beleidige ihn nicht, sondern ich stelle einfach Fragen. Gell? Und wenn ein Muslim sagt, Mohammed hat nie einen Angriffskrieg geführt, mit solchen Leuten habe ich auch schon geredet, dann muss ich sagen, sorry, du bist falsch, das stimmt nicht. Mohammed hat Angriffskriege geführt. Auch die Kreuzfahrer haben Angriffskriege geführt oder haben wir uns nur verteidigt, fern im Jerusalem. Nee. Also wir müssen versuchen, so irgendwie mit dem Herz in großer Liebe, auch gerade gegenüber unseren Flüchtlingen, die hier hineingekommen sind, die Begegnung zu suchen, aber eben auch mit dem Verstand zu sagen, pass mal auf, hier sind Punkte, mit denen können wir als Christen nicht umgehen. Das geht nicht und das ist auch nicht gut und das ist auch falsch hier im Lande, dass ihr da so und so lebt. Also ich glaube wirklich, hier ist noch viel zu tun und das ist alles Dialog. Und letztlich bedeutet Dialog auch einen Ansatz, um den anderen von dem eigenen Glauben oder dem anderen seinen eigenen Glauben zu erzählen. Also ich bin völlig dagegen, einerseits zu sagen, so wie es leider auch manchmal die Bischöfe tun, ja, der Islam ist genauso wie die christliche Religion eine Religion, die wir respektieren müssen und die dürfen alles. Ist genauso falsch, wie zu sagen, alle Muslime sind Leute, die Christen umbringen wollen. Und sie zerstören unsere Kultur. Ich frage mich immer, wenn ich höre, gerade in den sogenannten neuen deutschen Ländern oder in der ehemaligen DDR, die überhaupt keine Ahnung haben von christlicher Kultur, weil es gab ja gar keine Christen mehr dort, kaum mehr welche, dass die dann plötzlich sagen, die christliche Kultur muss bewahrt sein, sonst wird sie zerstört von Muslimen.
Naja, und Sie kennen das ja, Sie sind ja in Ostdeutschland aufgewachsen. Das haben Sie uns ja im Laufe der Sendung schon erzählt. Monsignore Joachim Schrödel ist heute hier zu Gast, Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Und eigentlich ist er schon längst im Ruhestand und macht das Ganze, na sagen wir mal, ehrenamtlich. Warum er trotzdem Kairo nicht verlassen mag, das erzählt er uns gleich hier in Weltweit. Seit 1995 ist Monsignore Joachim Schrödel Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Über seine Arbeit, über seine Erlebnisse und seine Erfahrungen erzählt er uns heute hier in Domradio weltweit. Monsignore Schrödel, Sie haben im Sommer 2014, da waren Sie schon 20 Jahre lang in Kairo, haben Sie von der Bischofskonferenz einen Brief bekommen. Die Bischofskonferenz ist ja diejenige Institution, die die deutschen Auslandsseelsorger entsendet. Und in dem Brief stand, dass Ihre Stelle in Kairo neu besetzt werden soll. Und für Sie hätte das ja geheißen, ja, Sie müssen zurück nach Deutschland. Wie groß war damals Ihre Enttäuschung?
Ja, das ist eine sehr komplexe Sache. Viel möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil Tempi passati, wie man so schön sagt, das sind Zeiten, die vorbeigegangen sind. Es gab sehr viel Ungutes, vor allen Dingen gab es eben keinen Dialog in Zeiten von Franziskus und der modernen Kirche, runden Tisch und so, wurde da eben nicht drüber geredet. Es hieß zunächst einmal, ja, du kannst nach Hause gehen und wir wollen einen neuen dahin schicken. Dann haben wir nur vorsichtig angefragt, ja, vielleicht können wir mal drüber reden. Und dann wurde gesagt, nein, nein, es ist entschieden worden. Und dann die nächste Entscheidung war, wir schicken überhaupt keinen mehr hin. Und das war eben der Punkt, an dem ich auch gesagt habe, meinem Kardinal Lehmann, was machen wir jetzt, wenn die überhaupt keinen mehr dorthin schicken? Dann sind die Frauen, die Witwen alleine, dann sind die Experts und alleine, dann sind die vielen Schulen, die gegründet worden sind, nicht mehr mit einem Priester irgendwie versehen. Und dann hat Kardinal Lehmann nach einigen Monaten mir gesagt, ich mache Ihnen das Angebot, ich pensioniere Sie. Ich war damals kurz über die 60
sozusagen. Und da können Sie ja machen, was Sie wollen.
Und das hat Lehmann so gesagt. Lehmann ist ja ein pfiffiger Mensch. Der hat gesagt, dann können Sie ja Ihren Wohnsitz wählen, wo Sie wollen und dann können Sie auch da in Kairo bleiben.
Das heißt aber, Sie sind jetzt Seelsorger quasi ehrenamtlich?
Da? Ja, wie jeder Pensionär hier in Deutschland auch. Ne? Ein Pensionär hat natürlich sich dem Bischof entsprechend unterzuordnen, selbstverständlich. Bei mir ist es der Bischof Abel Zaki, der ägyptischer, römisch-katholischer Bischof ist. Also in dessen Auftrag bin ich unterwegs. Ich kann ja nicht irgendwie meine Wandermission irgendwie starten, sondern das läuft alles ganz kirchenrechtlich normal. Mein Problem ist, dass wir leider keinerlei Finanzen mehr bekommen. Also das bischöfliche Amt da in Deutschland unterstützt uns mit keinem einzigen Cent. Ich habe Ausgaben von 200-300 Euro allein für Telefon und Fahrtkosten etc. Da gehe ich halt jetzt betteln. Und das ist auch mal eine ganz interessante Erfahrung, dass man als deutscher katholischer Priester wohlbestallt eigentlich und mit Kirchensteuermitteln ausgestattet, jetzt plötzlich betteln gehen muss und um 20 Euro bitten für eine heilige Messe oder sowas, damit man dann hin und her fahren kann. Aber solange mir der liebe Gott die Kraft gibt, da unten zu arbeiten, dann werde ich auch dort unten bleiben. Ich meine, ich habe zwei Beine und habe auch zwei Standbeine. Das ist eben Ägypten und das ist das schöne Rheinhessen, wo ich sowohl als auch zu Hause bin.
Aber eigentlich haben Sie nicht vor, zurück nach Deutschland zu kommen.
Jedenfalls nicht für immer. Wobei, wenn ich gefragt werde, willst du jetzt da für immer in Ägypten bleiben? Ich sage, was ist bitte schon für immer? Also ich möchte für immer im Hause Gottes wohnen. Das ist das mein für immer. Aber solange, wie gesagt, ich das kann, auch gesundheitlich, zurzeit geht das. Und emotional und politisch. Und natürlich könnte auch plötzlich die Entscheidung kommen, alle Ausländer raus oder sowas. Das wissen wir alles nicht. Aber die Arbeit ist gesegnet und mir macht sie eine Riesenfreude.
Kairo ist dann offenbar im Moment Ihre erste Heimat. Ja. Obwohl Sie in Ihrem Buch mal geschrieben haben, manchmal geht einem Kairo auch ganz schön auf die Nerven.
Ja, sicherlich. Klar, natürlich. Und man muss natürlich damit zurechtkommen. Also man ärgert sich über den Verkehr, man ärgert sich über die Nachlässigkeit der Leute, die Unzuverlässigkeit. Und zugleich liebt man es trotzdem.
Was lieben Sie an Ihrem ägyptischen Leben besonders?
Ja, also in Ägypten können Sie in einen Supermarkt gehen und kommen gleich irgendwie ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas kaufen oder die sich beschweren, dass es zu teuer oder zu billig ist. Es ist ein ständiger Dialog da, man lacht viel, man spricht miteinander. Und ja, ich fuhr dann gestern mit dem Zug von zu Hause hierher. Im Zug, da redet keiner, alle sind sich still, jeder hat so sein Handy und guckt aufs Handy und spielt irgendwas. Das gibt's eben bei uns nicht, bei uns wird nur geredet. Das kann einem auch ab und zu mal auf die Nerven gehen, aber im Grunde ist das etwas, was ich dann schon vermisse, wenn ich jetzt die nächsten Wochen in Deutschland sein werde, freue ich mich dann schon wieder auf Kairo und das Gewusel, was dort so vonstatten geht.
Und umgekehrt, wenn Sie in Ägypten sind, gibt es was Deutsches, was Sie da gerne hätten oder worauf Sie sich immer sehr freuen,
ja,
wenn Sie zurückkommen?
Ich freue mich immer auf kaltes Wetter. Und
das können wir uns hier gar nicht vorstellen.
Und wenn ich in Köln bin nachher, freue ich mich auf einen rheinischen Sauerbraten, obwohl das ja eigentlich Rind ist, aber ich freue mich auch auf einen Schweineschnitzel. Und dann,
stimmt, Schwein gibt es da gar nicht.
Nicht wirklich, ja. Und ich freue mich auch auf einen guten Wein, allenfalls ein Kölsch.
Wenn Sie so die 20 oder 22 Jahre sind es ja Revue passieren lassen, die Sie jetzt in Ägypten verbracht haben, was haben Sie in dieser Zeit gelernt? Was ist sozusagen das Prägendste aus dieser Zeit?
Es gibt ein arabisches Wort oder einen arabischen kleinen Satz, der heißt Rabbina Maugut. Und Rabbina Maugut, das heißt, der Herr ist immer da. Gott ist immer da. Und das sagt man bei allen Gelegenheiten. Man sagt noch einen zweiten Satz, Inshallah, so Gott will. Also beides hat mit Gott zu tun. Vieles liegt in der Hand Gottes. Wir als Europäer sind so die Macher. Wir planen und machen Pastoralpläne und alles Mögliche. In Ägypten ist man doch als Muslim oder auch als Christ so ein richtig gottvertrauender Mensch, der einfach sagt, es wird schon gut gehen. Es ist schon immer gut gegangen, sagt man, glaube ich, hier in Köln. Ne?
Hätte schon immer gut gegangen, ja.
Genau, also. Und das ist das, was mir sehr gut gefällt und was mich wirklich prägt. So Rückblick auf diese 22 Jahre, jetzt kann man wirklich sagen, ich habe so viele gute Erfahrungen gemacht, dass der liebe Gott uns begleitet, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er auch bei meiner Problematik da, dass plötzlich die Stelle aufgelöst wird und sowas, einen Weg gezeigt hat, dass er uns beschützt, dass er uns behütet, dass er uns Kraft gibt und Freude gibt. Rabbina Maugut, der liebe Gott ist da.
Der liebe Gott wird es schon richten, sagen die Araber. Und das ist ja dann irgendwie auch schon wieder ziemlich rheinisch. Monsignore Schrödel war das. Joachim Schrödel, seit über 20 Jahren leitet er die deutschsprachige Gemeinde in Kairo. Heute war er hier bei uns zu Gast im Domradio, hat über sein Leben und Arbeiten in Ägypten erzählt. Und Ihnen, Monsignore Schrödel, herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke und für den Besuch im Studio.
Bitteschön.
Ja, und ein Buch hat er auch geschrieben über seine Erfahrungen. Es heißt Mit Segenskreuz und Handy, 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Das Buch ist im Patrimonium Verlag erschienen. Und wenn Sie das interessiert, dann finden Sie alle Infos und den Link auch nochmal bei uns auf der Seite unter www.domradio.de/weltweit. Da können Sie auch die Sendung nochmal nachhören. Und jetzt geht's hier weiter im Domradio mit dem Domradio-Tag mit meinem Kollegen Renato Schlegelmilch. Und eines seiner Themen sind natürlich die Ergebnisse der Wahlen im Saarland. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke für Ihr Interesse und tschüss, bis bald.